Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen heute zu unserem Gottesdienst und freue mich, dass wir gemeinsam Gottes Wort betrachten dürfen. Das ist immer ein großes Vorrecht für mich und ich denke auch für euch, in Gottes Wort zu schauen, gerade in diesen Zeiten, wo alles so sich verändert. Gottes Wort bleibt bestehen und Gottes Plan wird sich erfüllen und darauf bauen wir und darauf dürfen wir vertrauen. Ich möchte auch kurz was Persönliches sagen. Uns geht es soweit, mir und meiner Familie geht es soweit gut. Meinen Eltern geht es auch gut. Und wir lassen herzlich grüßen. Und ja, ansonsten wollen wir gerne weitermachen im Johannesevangelium heute Morgen. Und ich hoffe, dass ihr alle eure Bibeln dabei habt und aus dem Schlafsessel oder aus welchem bequemen Sessel ihr auch seid, herauskommt, dass ihr mitarbeitet. Wir haben heute einen sehr spannenden Text, auch ein sehr aktuelles Thema aus Johannes 5. Aber bevor wir in den Text hineinschauen wollen, möchte ich nochmal zwei Texte lesen, so als Einstieg in das Johannesevangelium. Wir haben jetzt eine längere Pause gehabt und um uns nochmal auf das Wesentliche einzustimmen, möchte ich gerne aus Kolosser Kapitel 1 ein paar Verse lesen. Sehr bekannte Verse, aber sehr schöne Verse, die auch sehr gut passen zu unserem Text aus Johannes 5. Da heißt es folgendermaßen in Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Das sind gewaltige Worte über den Herrn Jesus. Und dann möchte ich nochmal aus Hebräer Kapitel 1 lesen. Da heißt es in Vers 1 bis 3, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das sind gewaltige Texte und führen uns eigentlich dahin, dass wir uns das Johannesevangelium nochmal in Erinnerung rufen. Worum geht es im Johannesevangelium? Was ist das Zentrum des Johannesevangeliums? Und wir haben einen Schlüsselvers in diesem Johannesevangelium. Und den finden wir in Johannes Kapitel 20. Und ich lese euch den nochmal vor, um uns wieder auf das Wesentliche des Johannesevangeliums, aber ich denke auch der ganzen Bibel, das Zentrum der Bibel. Es geht um eine Person. Und der Johannes umschreibt das hier, den Grund, warum er das Johannesevangelium geschrieben hat. Er sagt in Vers 31 in Kapitel 20, diese aber sind geschrieben, also das, was ich euch geschrieben habe, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinen Namen. Das sind die zwei wesentlichen Eckpunkte des Johannesevangeliums. Einmal zu zeigen, wer Jesus ist, seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Macht, dass alles durch ihn besteht und er durch ihn alles geschaffen worden ist. Und auf der anderen Seite, dass Menschen, die ihr Vertrauen in diesen Jesus setzen, dass sie Leben haben, neues Leben bekommen. Und diese beiden Aspekte sind im Johannesevangelium besonders stark hervorgehoben. Er möchte zeigen, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist, Gott selbst, Mensch geworden. Und auf der anderen Seite, dass wenn Menschen an diesen Jesus glauben und das, was er am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat, Leben haben in seinem Namen. Es geht also um die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und gerade unser Text heute in Kapitel 5, wenn wir da aufschlagen wollen, in Johannes Kapitel 5, kommen wir so zu einem Wendepunkt im Johannesevangelium. Bis Kapitel 4 hat er Wunder getan, er hat Menschen begegnet, er hat Großes getan, die Leute folgten ihm nach, sie waren begeistert. Aber Kapitel 5 wendet sich das Blatt. Ab Kapitel 5 sehen wir eigentlich, dass sich das religiöse Volk zumindest sich mehr und mehr von Jesus abwendet, ja hin, dass sie sagen, wir müssen ihn töten. Das finden wir, nachdem Jesus in Kapitel 5 einen Mann geheilt hat, der 38 Jahre lang an einem Pool lag und krank war und nicht geheilt werden konnte, weil er immer zu spät kam. Und Jesus kommt und heilt ihn, und wir wissen, dass er es am falschen Tag getan hat, nämlich am Sabbat. Und daraus entstand eine Diskussion mit den Religiösen der damaligen Zeit, Pharisäern und Sadduzäern. Und dann heißt es in Vers 16, und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hat. Also er brach die Regeln der damaligen Zeit des Sabbats, und daraufhin wollten sie ihn töten. Und dann heißt es weiter, und da haben wir uns das letzte Mal aufgehört, dann von Vers 18 bis 24 hatten wir letztes Mal gelesen, wo wir festgestellt haben, dass Jesus, als sie ihn sogar anklagten, dass er den Sabbat brach, heißt es dann in Vers 18, die Juden nun wollten ihn noch mehr töten, weil nicht nur er den Sabbat brach, heißt es da am Ende von Vers 18, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Also es war nicht nur das Problem, dass er den Sabbat brach und das religiöse System hinterfragte mit dem, was er tat, sondern er machte sich selbst zu Gott. Und das ging gar nicht. Und sie beschlossen für sich selbst, dass sie ihn töten wollten. Und das Erstaunliche, haben wir letztes Mal festgestellt, ist, dass Jesus das nicht widerspricht. Er sagt daraufhin gar nicht, nee, das habe ich nicht so gemeint. Sondern er geht darauf ein und geht das Problem sogar, versucht das, oder er macht das Problem eigentlich noch zu einem größeren Problem. Denn er sagt in Vers 19, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur das, was er dem Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also er sagt, ja, ihr habt recht, in anderen Worten. Ich tue nur das, was mein Vater tut. Und sein Vater war Gott. Und das haben sie sofort verstanden. Und so sehen wir eigentlich, dass Jesus nicht das Problem, diese Problematik aus dem Weg geht, sondern er macht es sogar noch schlimmer mit dem, was er sagt. Aber das, was er sagt über sich und seinen Vater, war wahr. Und deswegen kommen wir jetzt zu einer neuen Phase in dieser Konfrontation mit den religiösen Leuten der damaligen Zeit, wo Jesus ihnen sagt, wer er wirklich ist. Und dieses Kapitel 5 ist eigentlich so von der Theologie her, von der Lehre her, eins der intensivsten Texte in der ganzen Bibel, wenn es um die Frage geht, wer war Jesus? Und da finden wir so viele wichtige Hinweise in diesem Kapitel 5, und deswegen ist es so lohnenswert, sich auch damit zu beschäftigen. Aber ich muss auch sagen, für mich zumindest ist es nicht ganz einfach. Es ist nicht einfach zu verstehen. Und deswegen wollen wir versuchen, so Schritt für Schritt durch diesen Text zu gehen. Und ich möchte heute den Text lesen, in Johannes Kapitel 5, ab Vers 24 lesen wir nochmal, bis Vers 30. Das ist unser Text heute, und der 24, den haben wir letztes Mal schon angeschaut, aber ich möchte ihn so als Einstieg nehmen für die Verse 25 bis 30. Und ich lese jetzt mal den Text für uns. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre.
so richtig. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Ich möchte nochmal beten mit uns. Vater, wir wollen jetzt danken für diesen Text. Wir wollen dir danken, dass du da bist und dass du uns hilfst, auch dein Wort zu verstehen, dass du zu uns reden kannst und dass wir ermutigt, gestärkt, herausgefordert werden, auch in unserem Leben, auch in den Lebenssituationen, in der wir uns gerade befinden. Danke, Herr Jesus, dass du in Kontrolle bist und dass dein Ratschluss auf ewig besteht und nichts dem Zufall überlassen ist. Und auch wenn wir jetzt in schwierigen Zeiten leben, so weißt, bist du da und du hast es geplant und du hast einen Weg und darauf dürfen wir vertrauen und dir danken, dass du souverän bist, dass du alles zu deinem Ziel führst. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Worum geht's hier in dem Text? Die Frage habe ich mir gestellt. Was ist das Zentrum dieses Textes, den wir gerade gelesen haben? Und ich meine herauszulesen, dass es hier darum geht, dass Jesus uns hier nicht als der Retter mehr vorgestellt wird, wie in den Versen zuvor, sondern wo Jesus uns dargestellt wird als der Richter, der kommen wird. Jesus kommt wieder. Und er wird nicht als Heiland kommen oder Retter, wie beim ersten Mal, sondern bei seinem zweiten Kommen wird Jesus kommen als der Richter. Und das wird uns hier in diesem Text vorgestellt. Jesus kommt wieder. Und ich möchte vielleicht mal versuchen, so ein bisschen eine Abfolge, eine geschichtliche Abfolge zu geben. Was sind die nächsten Ereignisse? Weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir das zuordnen können auch, wenn wir die Bibel lesen und was auf uns zukommt, einmal als Christen, aber was auch auf die Welt zukommt und wie vielleicht auch die Jünger damals und die Propheten, die damals lebten, wie sie das verstanden. Weil das ist wichtig, dass wir das dieses Zeitfenster, diesen zeitlichen Ablauf besser verstehen. Und ich möchte dazu mal ein Vers lesen aus Jesaja, einen sehr bekannten, Jesaja Kapitel 9. Kennt ihr alle? Jesaja Kapitel 9, Vers 5 und 6. Da sehen wir nämlich beide Ereignisse in diesen Versen. Einmal das Kommen als Jesus der Retter und einmal das Kommen Jesus als der Herrscher, als der Richter, als der Vollender. Und da heißt es hier in Jesaja Kapitel 9, Vers 5 und 6, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ja, da sehen wir, wie Jesus als der Heiland, als der Retter, als Sohn in diese Welt kam, mit einem Auftrag, nämlich zu sterben am Kreuz. Und dann geht's weiter in dem Vers, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Hier sehen wir eigentlich zwei, wenn man so will, zwei Berge, zwei Spitzen. Der einen Seite die Spitze, wo das erste Kommen des Herrn Jesus beschrieben wird, wo er Mensch wird. Gott verlässt den Himmel und wird Mensch in Jesus. Ein Sohn ist uns geboren. Und er hatte einen einzigen Auftrag. Er kam, um zu sterben. Er wurde geboren, um zu sterben am Kreuz. Und das war das erste Kommen. Aber die Bibel spricht auch von einem zweiten Kommen. Und das ist dieser zweite Berg. Und wisst ihr, wenn ihr die Propheten und auch die Jünger damals, als Jesus kam, haben sie diese beiden Ereignisse in eins gesehen. Also die beiden Spitzen sozusagen dieser Berge. Sie haben nicht das Tal dazwischen gesehen, sondern nur die beiden Spitzen. Sie haben gesehen, Jesus kommt. Er wird uns retten. Heiland der Welt. Er ist Retter der Welt. Das Lamm Gottes. Aber sie haben damit gleichzeitig verbunden, er wird auch herrschen. Er wird das Reich gründen, ja. Er wird jetzt König sein. Sein Reich wird gegründet. Und das haben sie beides, wenn man so über zwei Bergspitzen sieht, die ungefähr gleich hoch sind, dann sieht man eben nur die Spitze. Aber sie haben nicht gewusst, dass dazwischen noch ein Tal kommt. Zwischen diesen beiden Bergen. Und dieses Tal, das haben wir mittlerweile seit 2000 Jahren. 2000 Jahre der Gnadenzeit. Das hatten sie nicht gesehen. Und das haben die Jünger, wenn ihr die Reaktion seht, als Jesus sagt, ich gehe, waren sie traurig. Oder in der Apostelgeschichte sehen wir nachher, da sagen die, aber wirst du jetzt dein Reich gründen, nachdem er auferstanden war? Treffen sie ihn ja in der Apostelgeschichte. Und dann sagen sie, wirst du jetzt dein Reich aufrichten? Nein, er wurde entrückt zu seinem Vater. Ja? Also selbst die Jünger haben bis zum Schluss immer noch gedacht, na, dieser Jesus, der ist jetzt zwar gestorben, aber er ist ja auferstanden, jetzt wird er sein Reich gründen. Aber wir wissen von der Bibel, dass dazwischen sozusagen ein Tal liegt, nämlich das Tal der Gnade, dass ein Zeitalter der Gnade jetzt stattfindet, wo Menschen sich bekehren aus allen Nationen. Das liegt dazwischen. Und das haben die Jünger damals und die Propheten nicht gesehen. Sie haben nur die Spitzen gesehen. Vielleicht lese ich das ruhig nochmal aus der Apostelgeschichte, damit wir das verstehen. Wir leben jetzt im Zeitalter der Gnade. Und ich lese mal aus Apostelgeschichte 1. Ich lese mal die Verse 9 und davor lese ich dann gleich nochmal, um euch nochmal diese Reaktion zu zeigen. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Ja, das ist die Himmelfahrt. Und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr hier? Und sie zum Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel genommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also hier sehen wir die Wiederkunft, das zweite Kommen Jesu. Und da wird er nicht als der Richter, nicht als der Retter kommen, sondern als der Richter. Und dann heißt es hier im Vers 6 nochmal, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, also die Jünger und die Leute, die damals bei dem Ereignis dabei waren, Herr, stellst du diese Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und so weiter. Also wir merken, dass selbst die Jünger noch kurz bevor Jesus in den Himmel fuhr, immer noch erwarteten, dass jetzt das Reich beginnt. Aber vom biblischen Verständnis her wissen wir, dass wir jetzt im Zeitalter der Gnade leben. Das heißt, Gott möchte, dass so viele Menschen wie möglich gerettet werden. Er möchte, dass nicht einer verloren geht. Und dazu gibt er uns eine Menge Zeit. Und wir können das nachlesen in Römer 2. Und wir leben jetzt in dieser Zeit. Da heißt es in Vers 4, in Römer 2, 4 bis 8, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gott gibt uns Zeit, umzukehren. Ja, wie lange diese Zeit sein wird, wissen wir nicht. Aber er gibt uns immer noch Zeit. Und diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist auch eine Zeit, wo Menschen umdenken können. Wo Gott Menschen anspricht, aufrüttelt, wie schnell alles vergehen kann. Und Gott, heißt es hier, gibt uns eine Menge Zeit. Er hat eine lange Geduld, Langmut und erkennst nicht die Güte Gottes, dass er dich zur Buße leitet. Aber aufgrund deiner Verstocktheit geht's weiter und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns. Hier sehen wir das zweite Kommen des Herrn. Ja? Du häufst dir Zorn auf für den Tag des Zorns und die Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, denn jedem vergelten wird nach seinen Werken. Da kommen wir gleich auf unseren Text. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Hier sehen wir also diese zwei Ereignisse und zwischen diesen zwei Ereignissen leben wir zurzeit. Und Gott in seiner Langmut, in seiner Güte, er duldet das alles, was hier geschieht auf dieser Erde. Aber es kommt ein Zeitpunkt, wo das zu Ende sein wird. Und da wird dann Jesus kommen als der Richter. Dann wird diese Zeit ablaufen. Und wie das jetzt im Einzelnen geschieht, möchte ich kurz skizzieren. Ich werde nicht in Details eingehen, aber nur, dass wir das mal so ein bisschen vor Augen haben. Was ist das Nächste, was uns Christen oder das nächste größere Ereignis, auf was wir warten, das ist das Kommen des Herrn Jesus. Und zwar in der Luft. Und wenn wir von dem zweiten Kommen des Herrn Jesus sprechen, müssen wir uns vorstellen, das ist nicht in einem Mal ein einmaliges Ereignis, sondern es ist ein Ereignis, das in verschiedenen Phasen abläuft. Die erste Phase wird sein, dass Jesus, 1. Thessalonicher, könnt ihr das nachlesen, Kapitel 4, dass Jesus die Gemeinde entrückt, ihm entgegen. In der Luft. Das wird für die Welt, ich weiß nicht, wie sie reagieren wird. Die werden so mit sich selber beschäftigt sein, dass sie wahrscheinlich gar nicht merken, dass plötzlich Millionen von Menschen verschwunden sind. Ja, aber wir werden entrückt in die Luft, mit Jesus vereint. Und wenn das geschieht, dann kommt das Nächste. Da beschreibt die Bibel das so, dass eine Trübsalzeit beginnen wird. Die wird am Anfang, die ersten 3,5 Jahre, werden noch relativ entspannt sein, es wird Friede sein, es wird alles gut laufen. Aber in der Mitte der 7 Jahre kommt der Antichrist. Der wird sich offenbaren. Und dann beginnt eine große Trübsalzeit. Und die wird sich natürlich konzentrieren auf Israel am Ende, weil Israel ist das Volk Gottes. Aber es wird sich auf Menschen konzentrieren, die in der Zeit zum Glauben kommen. Und wie das dann geschieht, das könnt ihr in Matthäus 24 bis 26 nachlesen, was da alles sein wird und wie das sein wird. Da werden Erdbeben sein, Hungersnöte. Und wir sehen ein bisschen die Anfänge in unserer heutigen Zeit. Ja? Und dann sehen wir, dass nach diesen 7 Jahren wird eine Schlacht stattfinden. Jetzt, wir sind jetzt hier ein paar wenige, aber wenn ich euch fragen würde, wie wird diese Schlacht beschrieben in der Offenbarung, dann wüssten das die meisten wahrscheinlich, die Schlacht von Harmageddon. Dort wird im Tal Megiddo in Israel, das ist ein ziemlich flaches Tal, ich war selber schon dort, da wird eine große Schlacht, und zwar das Heer vom Norden wird kommen. Wer das jetzt ist und so, brauchen wir hier gar nicht drauf eingehen, aber nur, dass ihr mal so die Abläufe habt. Und dann kommt ein Heer vom Norden in das Land Israel und wird eine große Schlacht stattfinden. Und diese Schlacht heißt eben die Schlacht von Harmageddon. Und in dieser Schlacht wird Jesus kommen und er wird mit dem Hauch seines Mundes, wird er die Feinde vernichten. Und was geschieht danach? Danach beginnt das 1000-jährige Reich, ein Friedensreich, wo Lamm und Löwe zusammen sein werden. Das wird uns alles beschrieben, Hesekiel etc. pp. Könnt ihr alles mal nachlesen, das 1000-jährige Reich. Aber in diesem 1000-jährigen Reich wird es so sein, dass der Teufel nochmal eine Zeit hat, wo er nochmal losgelassen wird. Man wird so viele versuchen wie möglich mitzunehmen und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und am Ende dieser Zeit, dieses 1000-jährigen Reiches, da kommt dann das große Ereignis, was der große weiße Thron genannt wird, wo das Endgericht stattfindet. Und warum ich euch das erkläre, werden wir gleich sehen, weil wir haben ein Stück von dem hier in unserem Text. Ja, da finden wir Antworten auf was da passiert und wie das Ganze stattfindet und was sind die Kriterien an diesem weißen Thron, an diesem Endgericht sozusagen, was dann stattfinden wird. Und dann ist Sünde und der Teufel und all das, was damit verbunden ist, wird für ewig verbannt sein. Ich hoffe, das ist so ein bisschen, das ist zumindest meine Überzeugung. Es gibt sicherlich andere Überzeugungen, das habe ich vielleicht am Anfang vergessen zu sagen. Man kann das auch anders sehen. Es gibt Leute, die das anders sehen, was die Gemeinde betrifft, zum Beispiel, dass sie in der Mitte der Trübsalzeit oder am Ende der Trübsalzeit entrückt wird, etc. Aber meine persönliche Überzeugung ist, dass ich, und die kann ich hier auch vertreten, dass die Gemeinde vor der Trübsalzeit entrückt wird. Das ist meine persönliche Meinung. Könnt da gerne andere Meinung sein. Aber das sind so die Abläufe. Und das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir jetzt in unseren Text gehen. Und das wollen wir tun. In der Kürze der Zeit. Ich weiß, ich habe heute viel Zeit, ne? Ja, kann keiner meckern hier. Es ist zu wenig hier. Gut. Wir wollen uns den Text jetzt mal anschauen. Worum geht's hier in unserem Text? Und ich glaube, dass uns hier Jesus als derjenige vorgestellt wird, der Gericht halten wird über die Menschheit. Und es beginnt hier in Vers 25 mit den Worten, wahrlich, wahrlich. Und wenn immer Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann sagt er etwas ganz besonders Wichtiges. Etwas, wo wir alle unsere Ohren aufschließen sollten und sagen, was kommt jetzt? Das ist jetzt ganz wichtig, was ich sage. Natürlich ist alles, was Jesus sagt, wichtig. Aber manchmal betont er etwas. Und das finden wir eigentlich in unserem Kapitel 5 dreimal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Da habe ich ein bisschen gebraucht, um darüber nachzudenken, was ist hier gemeint? Die Stunde kommt und ist schon da. Wie meint das der Herr Jesus? Welche Stunde? Und wieso ist sie schon da? Wenn wir von der Zukunft reden, und da werden wir vielleicht ein paar Schlüssel finden jetzt, wenn wir uns das näher anschauen. Interessant ist, dass viele Theologen sich Gedanken gemacht haben, wovon ist jetzt hier die Rede? Ist jetzt hier von geistlich Toten die Rede, die die Stimme Gottes hören und leben, also das Evangelium verstehen sozusagen und gerettet werden? Oder die Schwierigkeit mit dieser Auslegung ist, dass Vers 28 Folgendes heißt: Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, hier haben wir den gleichen Begriff, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Das macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger jetzt. Wieso alle? Alle Gräber. Ja, also hier geht es ja um Menschen, die schon verstorben sind. Und ich bin der Meinung, dass hier die Rede ist davon, dass Jesus am Ende der Zeit der sein wird, der alle Menschen richten wird. Alle Menschen. Und das ist gewaltig. Und wie das vonstatten geht, werden wir gleich sehen. Aber interessant ist vielleicht nochmal für uns jetzt hier, die Stunde kommt und ich glaube, wir sind uns alle, die wir hier versammelt sind und die Zeichen der Zeit sehen, dass diese Zeit sehr weit fortgerückt ist. Dass Jesus eigentlich jederzeit wiederkommen kann. Und die Frage ist natürlich immer in dieser Thematik, bin ich bereit, ihm zu begegnen? Bin ich bereit, ihm zu begegnen, wenn er kommt? Es kann sein, dass dieser Gottesdienst der letzte war, dass Jesus kommt. Ja? Und wir, die wir Christen sind, dürfen uns freuen, weil wir werden entrückt, wir werden bei ihm sein, wir werden mit ihm das Hochzeitsmahl des Lammes feiern und wir werden in der Herrlichkeit sein. Aber für die Menschen, die hier auf der Erde sind, wird es eine schlimme Zeit werden. Aber es heißt, die Stunde kommt und ist schon da. Was hat der Jesus damit gemeint, als er sagt, die Stunde kommt und ist schon da? Und es geht ja hier um die Toten, die die Stimme hören. Fällt euch da was auf? Oder fällt euch da ein Text im Johannes ein, der das vielleicht verdeutlichen könnte, was Jesus hier meint? Und ich glaube, wir alle, die wir die Bibel kennen, kommen sehr schnell darauf, dass es Kapitel 11 gibt im Johannesevangelium. Was steht denn in Kapitel 11? Da steht die Begebenheit von Lazarus. Und Lazarus ist, glaube ich, hier so ein bisschen eine Vorausschau auf das, was geschehen wird, wenn Jesus kommt. In Bezug auf die Stimme, die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Denn da war Lazarus, wir wissen, erinnern uns, war gestorben. Und er war 4 Tage im Grab. Und dann lesen wir in Kapitel 11. Lest das mal mit, das ist so spannend, ja, das zu sehen. Da sagt mir Jesus dann, als er dann Martha begegnet, als er zurückkam, in Vers 23, Jesus spricht zu ihr, zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und jetzt schaut man die Reaktion, die Martha zu Jesus sagt. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Hatte sie ihn richtig verstanden? Ich glaube nicht. Sie hat gedacht, ja, am letzten Tag, am jüngsten Gericht, am Ende der Zeit, dann wird er auferstehen. Sie hat nicht damit gerechnet, dass Jesus ihn auferwecken wird. Obwohl er sagt, er wird auferstehen. Und ich glaube, dass, wenn wir zurückgehen zu unserem Text, aber ich lese nochmal erstmal weiter und dann sehen wir das. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung, Vers 25. Und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt, der an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und dann gehen wir zu Vers 43. Da heißt es dann, und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme. Erinnern wir uns an unsere Johannes 5? Mit lauter Stimme. Was rief er denn? Lazarus, komm heraus. Zu einem Toten, der 4 Tage begraben war. Ein Fels war davor. Und er sagt, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihm, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Und ich glaube, dass Lazarus, und er war ja nicht der Einzige, es waren noch andere Ereignisse, ne, wo Jesus einen Toten auferweckt hat. Aber Lazarus ist, glaube ich, ein sehr schönes Bild hier, weil hier können wir sehen, dass Jesus sozusagen diese Stunde, die er da beschreibt, die kommen wird, wo die Toten die Stimme hören werden, dass er die schon ein Stück weit vorgelebt hat oder vorgezeigt hat, ein Muster gegeben hat, wie es sein wird am Ende der Zeit. Dass Jesus mit lauter Stimme rufen wird, mit dem Schall der Posaune, und alle Toten werden auferstehen. Alle. Das ist gewaltig. Was für eine Stimme muss der Herr Jesus haben? Dass alle Menschen, die je gelebt haben auf der Welt, eines Tages aus ihren Gräbern auferstehen werden. Ich finde das gewaltig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber so wird es sein. So wird uns das hier beschrieben. Am Ende der Zeit, wenn Jesus Gericht halten wird, wenn er als der Richter da sein wird und Gericht halten wird. Und hier heißt es weiter, also die Stunde kommt und ist schon da. Und ich glaube, dass hier Jesus schon wusste, ich werde Lazarus auferwecken. Und das ist ein Vorgeschmack, ein Muster von dem, was passieren wird, weltweit. Ja? Halten wir das also fest. Und die Stimme des Sohnes hören werden und sie, die sie hören, werden leben. Das ist das Erste. Also wir sehen, dass hier Jesus schon im Vorfeld sozusagen ein Beispiel gibt, was geschehen wird am Ende der Zeit. Und deswegen sagt er hier, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und dann geht es weiter in unserem Text. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch der Sohn dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Ist auch eine interessante Formulierung hier. Hat Jesus nicht Leben immer schon gehabt? Ist er nicht von Ewigkeit Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist? Wir wissen von Johannes 1, wo es heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ich denke, dass hier gezeigt wird, dass Jesus in sich selbst Leben hat, ewiges Leben hat und immer gelebt hat und keinen Anfang und kein Ende hat. Aber immer auch in der Komponente der Menschwerdung. Ja? Das war eine neue Komponente und das wird nachher nochmal betont auch in, ich glaube, es, ja genau, in Vers 27 heißt es. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, also Gott hat seinem Sohn Vollmacht gemacht, auch Gericht zu halten. Und jetzt kommt die Begründung, die ist ganz interessant. Weil er der Sohn des Menschen ist. Also Gott hat dem Sohn die Verantwortung übergeben, Gericht zu halten über die Welt, weil er der Sohn des Menschen ist. Finde ich interessante Formulierung. Sohn des Menschen kommt aus Daniel Kapitel 7. Da wird das wird Jesus sozusagen als der Sohn des Menschen beschrieben. Und er hat sicherlich den Schwerpunkt auf seine Menschwerdung. Und wenn ihr das mal weiter verfolgen wollt, die Frage stellt sich natürlich, warum? Warum legt Jesus Gott so viel Wert darauf, dass Jesus hier als der Sohn des Menschen beschrieben wird, der Gericht hält und nicht als Sohn Gottes? Hätte er auch sagen können. Und wir finden einen weiteren Text, um da eine Antwort drauf zu finden, in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 17, schlagen wir mal auf, da ist Paulus am Areopag in Athen und spricht zu den Leuten dort. Und da heißt es im Vers 31 am Ende seiner Rede, ich lese mal Vers 30, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil, jetzt kommt die Begründung, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Also eher erstmal bezogen auf Gott. Aber dann heißt es weiter, richten wird durch einen Mann. Interessant. Durch einen Mann wird er die Welt richten. Wer war dieser Mann? Wir wissen es. Herr Jesus, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Er ist ja der Erstling, die Erstlingsfrucht der Auferweckung, der Auferstehung. Ja, er ist uns vorangegangen. Der Tod konnte ihn nicht halten. Aber es ist interessant, dass Paulus hier sagt, der Mann ist bestimmt zum Gericht. Die Frage stellt sich natürlich, warum? Warum gerade diese Betonung auf seine Menschheit, also Jesus als der Mensch, der Gericht halten wird. Und dazu schlagen wir nochmal auf Offenbarung, Kapitel 5. Das ist eine sehr bewegende Textstelle, wo es darum geht, dass die Bücher geöffnet werden, diese versiegelten Bücher zu öffnen, ja, um die Zorngerichte und die Gerichte Gottes in Gang zu setzen. Und da heißt es in Kapitel 5, Offenbarung, Vers 5, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Also es ging darum im Vorfeld, dass niemand gefunden wurde, der würdig war, das Buch zu öffnen, um diese Gerichte in Gang zu setzen.
Und seine Reaktion des Johannes, also das ist der gleiche Johannes, der auch Johannes Evangelium geschrieben hat, der weinte. Da heißt es im Vers 5, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten, stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und dann heißt es im Vers 9, und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das ist Jesus, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden. Und da haben wir, glaube ich, den Schlüssel, ja, dass Jesus sozusagen das Recht hat, zu Gericht zu halten, ist, weil er Mensch wurde, er lernte Gehorsam, durch Leiden heißt es. Er kann sich mit uns identifizieren. Ja, und er ist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Ja, und ich glaube, dass hier so ein bisschen der Schlüssel auch darin liegt, dass ihm das Gericht übergeben worden ist, weil er für uns Menschen gestorben ist. Er kann mitleiden, er kann sich identifizieren mit uns, aber in dem Fall zum Gericht. Und er ist bestimmt worden, vom Vater Gericht zu halten über alle Menschen. Und das führt uns jetzt zum letzten Punkt. Und damit steckt natürlich noch viel mehr drin, aber die Zeit ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, abgelaufen oder auch nicht. Aber wir wollen noch mal schauen, was ist das Kriterium? Woran werden wir gemessen? Wo wird jeder Mensch, der einmal auferstehen wird, und wir werden alle auferstehen, jeder Mensch, heißt es hier, haben wir schon gelesen, in Vers 28, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Also Michelangelo wird auferstehen, Cäsar wird auferstehen, was gibt es noch so für Berühmtheiten? Jede Menge, aber auch jeder Mensch, der nicht berühmt war, jeder Mensch wird bei der Stimme, die Jesus ausrufen wird, mit gewaltiger Stimme hören wird, die werden hervorgehen und werden auferstehen. Ja? Und dann wird Gericht gehalten. Und das ist meines Erachtens hier, deswegen habe ich euch den Vorlauf gegeben in Bezug auf den weißen Thron. Am Ende der Zeit wird das Endgericht stattfinden. Und es ist interessant, was das Kriterium ist, wo wir die Ewigkeit verbringen oder wo der Mensch seine Ewigkeit verbringt. Und das ist sehr interessant und deswegen wollen wir das nochmal lesen. Und sie werden hervorgehen, also die Menschen, die Jesus ruft, alle Menschen, werden sich vor ihm versammeln. Und dann heißt es, sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens. Und alle, die wir Bibelkenner, müssten jetzt aufschreien und sagen, halt, stopp, das kann nicht sein. Ich dachte, das ist Glauben, der uns rettet und nicht gute Werke. Und ihr habt recht. Wir werden uns gleich ankommen, woher das kommt. Aber er sagt hier, dass die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens. Die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Was meint der Herr Jesus damit? Und ich glaube, dass der Schlüssel darin liegt, Jesus hat das einmal so formuliert, in einer anderen Stelle in Matthäus, dass ein guter Baum bringt was hervor? Gute Früchte. Ein fauler Baum oder ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Das heißt, im Klartext, das Herz, oder wenn wir das jetzt auf uns Menschen umschreiben, das Herz braucht Erneuerung. Das Herz ist von Grund auf böse. Und deswegen kommt auch nur Böses hervor. Aber wenn Jesus in dein Leben kommt, dann kriegst du ein neues Herz. Dein Herz wird gereinigt. Ein neues Herz. Und aus diesem neuen Herzen, aus diesem guten Herzen, was Jesus in uns hineingepflanzt hat und auch immer wieder verändert, kommen gute Früchte hervor. Und deswegen sagt Jesus hier, du wirst gemessen an deinen Früchten oder an das Gute, was du getan hast, aber das ist nicht das Kriterium, dass du in den Himmel kommst. Dann würden wir ja sagen, okay, wir müssen uns alle kräftig anstrengen und alle kräftig gute Werke tun und hoffen, dass wir irgendwie in den Himmel kommen. Aber das lehrt die Bibel nicht. Sondern sie lehrt, dass das Herz des Menschen verdorben ist von Grund auf. Es ist böse und es kommt nichts Gutes aus dem Herzen.
Deswegen kam Jesus in diese Welt, um unser Herz neu zu machen, unser Leben. Ist jemand in Christus, das ist ja eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, 17. Ja, also wir sehen hier das Kriterium, hier wird zwar gesagt, die das Gute getan haben, werden auferstehen zum Leben, aber damit ist gekoppelt, dass das Herz gut ist und dass sie in richtiger Beziehung zu ihrem Gott gelebt haben. Und weil sie das getan haben, können sie Gutes tun. Und das wird das Kriterium sein am Ende des Gerichts. Und die Menschen, die in ihrem Leben Böses getan haben, haben deswegen Böses getan, weil ihr Herz böse ist. Und sie bekommen das rechte Urteil auch über ihr Leben, nämlich ewige Verdammnis. Und da ist die Bibel sehr klar. Es gibt kein Fegefeuer. Es gibt kein Dazwischen oder noch Rauskommen. Wenn ich gestorben bin, dann ist die Gnadenzeit beendet. Und dann wartet auf mich das Gericht. Und dieses Gericht, wie es heißt in Hebräer 9, 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und danach das Gericht. Und wie schön ist es, wenn dieses Gericht, was alle uns erwartet, weil wir alle böse sind in unserem Herzen, wenn dieses Gericht schon vollzogen worden ist am Kreuz. Ja, da ist es vollzogen worden, das Gericht. Mein Gericht wurde am Kreuz auf Jesus geladen. Er hat dafür bezahlt. Und deswegen darf ich frei ausgehen. Deswegen darf ich mich freuen, dass Jesus kommt und dass wir bei ihm sein werden. Und das wünsche ich eigentlich jedem von euch, die ihr hier das seht und hört, dass ihr das erfahrt in eurem Leben, dass Jesus das Gericht, was jeder von uns verdient hat, dass er das für dich getragen hat, dass du frei ausgehen darfst und dass du gerettet bist. Und das sehen wir hier in dem Text. Und ich finde, um das abzuschließen, was wir mitnehmen können und was wir sollten, ist, wie herrlich und wie groß ist unser Herr Jesus. Stellt euch mal vor, wenn er mit seiner Stimme ruft, dass alle Menschen, die tot sind und gestorben sind, einmal auferstehen. Nur bei dem Schall seiner Stimme. Das ist gewaltig. Welch ein großer Herr ist das. Er hat alles in seiner Hand. Er kontrolliert alles. Und was für ein großes Vorrecht es ist, diesen Jesus zu kennen. Und er uns kennt. Und wenn wir jetzt in unsere Zeit schauen, voller Ungewissheit, voller Fragen, voller Nöte vielleicht auch, finanzieller oder andere, gesundheitlicher Art. Wir haben einen Jesus, der größer ist. Der alles in seiner Hand hat. Und der alles zu seinem Ziel führt. Und der auch das Ende der Welt und Gericht halten wird. Mit diesem Jesus dürfen wir unterwegs sein. Und das finde ich mutmachend, aber auch, dass es uns führt in die Anbetung, dass wir Jesus unseren Dank bringen und dass er ja zum Ziel kommt auch in unserem Leben. Das, was wissen wir alle, das, was er angefangen hat, das wird er auch vollenden, Philipper. Er, der das gute Werk in uns begonnen hat, er wird es auch vollenden. Und mit diesen Worten möchte ich zum Schluss kommen. Wir werden, so Gott will, und wir nicht schon im Himmel sind, beim nächsten Mal in 2 Wochen weitermachen in Kapitel 5. Und da werden wir uns beschäftigen mit dem Zeugnis. Ja, wie hat der Herr Jesus das beglaubigt, was er sagt? Das sind ja unglaubliche Aussagen, die Jesus gemacht hat. Und ihr könnt euch vorstellen, als die Leute das hörten damals, die haben gesagt, ist der von Sinn? Das kann doch gar nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Ja, aber Jesus hat ein Zeugnis und mehrere Zeugnisse, die werden uns in den nächsten Abschnitt, werden die uns gezeigt. Durch die Werke wird er bezeugt, bekräftigt das, was er sagt. Durch seinen Vater, der ihn bezeugt. Ich nehme das mal kurz vorweg. Durch die Schriften im Alten Testament wird er bezeugt. Also er hat Zeugnisse, die das bekräftigen, dass das, was er sagt, wahr ist. Und das war ganz wichtig, denn damals wissen wir, heißt es im Alten Testament, dass durch 2 oder 3 Zeugen musste etwas bestätigt werden. Und das tut der Herr Jesus im folgenden Text. Den werden wir uns dann aber nächstes Mal anschauen. Und ich wünsche euch Bewahrung, Segen auch in dieser Zeit und dass der Herr zu euch reden kann, dass er diese Zeit auch nutzt, um darüber nachzudenken, wie groß unser Herr ist. Und nicht so viel darüber nachdenken. Ich habe das Wort noch gar nicht benutzt in meiner Predigt über die Corona. Da hören wir so viel in den Medien von den Leuten. Das ist Gesprächsthema Nummer 1. Wir wollen uns über Jesus unterhalten. Wir wollen ihn in den Mittelpunkt rücken in unserem Leben und über ihn nachdenken. Und das gibt uns Mut, Hoffnung, Kraft. Kraft für den nächsten Tag. Lasst uns noch beten. Vater, wir wollen dir danken für dein wunderbares Wort. Auch wenn es so komplex und groß und manchmal über unser Verstand hinweggeht, wo wir da sagen, das, wie kann das sein? Dürfen wir doch wissen, dass es wahr ist. Dein Wort ist wahr. Und dein Wort bleibt bestehen. Danke, Herr Jesus, dass du Gericht halten wirst. Auch wenn Christen und Menschen Ungerechtigkeit erfahren, am Ende der Zeit werden sie dafür gerade stehen müssen. Und danke, Herr Jesus, dass du das Gericht, was wir hätten verdient, auf dich genommen hast. Dass du die Schuld und Sünde für uns bezahlt hast am Kreuz. Dass wir frei ausgehen dürfen. Dass wir ein neues Leben bekommen haben. Dass wir das mit dir leben dürfen. Jetzt, auch in alle Ewigkeit. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.